Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, zu einer Gesprächsrunde, die unter dem Motto steht: Zwischen Sand und Himmel, Thomas Manns Sommer auf der kurischen Nehrung. Ich habe hier zwei Gäste bei mir. Zum einen zu meiner Rechten, das ist Professor Dr. Hans Wiskirchen. Er ist jetzt aus Lübeck gekommen. Dort ist er Direktor der Kulturstiftung, aber für uns ist heute seine Position als Präsident der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft die wichtige, deswegen wir ihn eingeladen haben. Herr Wiskirchen ist, wie man auf Litauisch sagen würde, ein ausgewiesener Mannist. Er hat sich lange mit Thomas Mann und dessen Werken beschäftigt. Er hat zum Zauberberg gearbeitet und veröffentlicht auch zu anderen Werken und unter anderem auch ein sehr schönes Buch über die Familie Mann geschrieben, was seinerzeit vor vielen Jahren mal beim Rowohlt Verlag erschienen ist. Ist das nochmal nachaufgelegt worden?
Ja, das gibt es noch, ja.
Ja. Also das gibt es noch, das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Und zu meiner Linken sitzt Antanas Gailus, er kommt aus Litauen und Litauen, dem Gastland der Buchmesse. Antanas Gailus ist eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit in Litauen. Er ist Übersetzer aus dem Deutschen und er hat viele Werke von Thomas Mann übersetzt, was also wirklich schon eine hohe Kunst ist. Ich darf verraten, dass er auch selber Gedichte geschrieben hat und er ist seit vielen Jahren im Kuratorium des Thomas-Mann-Kulturzentrums in Nida, wie Nitten heute heißt, engagiert. Und darüber werden wir uns heute unterhalten. Es geht um einerseits um Thomas Mann in Nidden und auch die Frage, wie ist er eigentlich zu seinem Sommerhaus gekommen und was hat er dort gemacht, wie hat es seine Werke geprägt. Das wird aber nur eine kurze Phase unseres Gespräches sein. In der im zweiten Teil werden wir uns darüber unterhalten, was heute unter dem Dach dieses Sommerhauses geschieht. Und dann werden wir die Perspektive etwas ausweiten von Litauen hinaus zu den anderen Thomas-Mann-Häusern. Aber jetzt fragen wir erstmal den Thomas-Mann-Spezialisten Hans Wiskirchen, wie ist denn eigentlich Thomas Mann nach Nidden gekommen und was hat er in Nidden getrieben?
Ja, danke für die Einladung. Jemand, ich glaube, es war Brecht oder so, hat mal bösartig über Thomas Mann gesagt, er war immer ein passionierter Villenbesitzer. Wo er war, musste er immer Häuser haben auch dann. Und das kann man das ganze Leben hindurch auch feststellen. Nachdem er nach München gezogen war, hat er sehr bald eben ein sehr repräsentatives Haus sich gebaut, am Rande von München, zwischen Thomas-Mann-Straße Nummer 1. Im Äußeren ist es noch erhalten, im Inneren ein völlig anderes Haus. Dann kam sehr bald hinzu ein Sommerhaus in Bad Tölz dann auch. Wenn man den Namen Sommerhaus hört, dann stimmt das nicht ganz, wenn man sich das anschaut. Es ist ein sehr repräsentatives Haus, was noch steht und wo in diesem Jahr auch ein Thomas-Mann-Jahr in Bad Tölz ein großes Festjahr stattfindet. Weil 1917, und das führt uns dann langsam schon nach Nida, hat er dieses Haus verkauft. Also vor 100 Jahren als Kriegsanleihe im Ersten Weltkrieg hat er das eingebracht auch dann. Und dann machte man Urlaub und Urlaub machte man bei den Manns mit den Kindern. Erika und Klaus, die Älteren, kamen damals nicht mehr mit, die vier Kleineren waren immer noch dabei. Die Köchin kam mit, das war ein ganzer Tross, der Urlaub machte bei den Manns. Und es musste immer, vereinfacht gesagt, am Meer sein, an der Ostsee, auf Sylt, an der Nordsee, auch mal in Italien. Denken Sie an Mario, der Zauberer, der spielt ja in Italien, der Text. Und so kam man dann irgendwann auch an die Ostsee, östlicher an die Ostsee, bei Königsberg, Rauschen, ein bekanntes Bad. Und man kam dann weiter und kam irgendwann auch mal nach Nidden, was damals, Sie müssen mich korrigieren, noch ganz unbekannt war. Es war eine Künstlerkolonie, aber kein Touristenort. Und wir wissen aus den Briefen und aus allem, dass Thomas und Katja Mann vollkommen begeistert waren von dieser Gegend mit der großen Düne, mit der Abgeschiedenheit, mit dem Licht, dem Meer. Die Ostsee hat da viel von der Nordsee, große Wellen. Elche waren dort. Das war also eine ganz unberührte Natur, die gleichzeitig noch am äußersten Rande damals von Deutschland lag auch. Und da waren sie immer sehr schnell entschieden dann. Da haben sie gesagt, im ersten Sommer waren sie da, 29 glaube ich war das, wir wollen hier ein Haus bauen. Und dann haben sie ein Gelände gepachtet, haben sich beraten lassen. Erst hatten sie ein anderes ausgesucht, da waren zu viele Mücken und da wurde gesagt, lieber nicht. Und dann haben sie auf einem Hügel, der den wunderbaren Namen Schwiegermutterhügel trug, ein Haus gebaut. Und man muss sich das vorstellen, sie haben das Haus quasi per Brief gebaut. Also das Gelände wurde gepachtet von der Forstverwaltung für 99 Jahre. Das hat jemand dort für sie erledigt. Und dann wurde ein Architekt in Klaipeda, heute ehemals Memel, gefunden. Und er hat dann Pläne gemacht für das Haus, für die Möbel, der hat alles gemacht. Und die gingen eben zwischen Memel und München per Post, was ja damals noch ein bisschen länger dauerte, hin und her. Und dann wurde gebaut. Und im nächsten Sommer 1930 kamen sie dann in ein Haus, was sie bisher nur vom Papier kannten dann auch. Und alle Berichte von Thomas Mann, von den Kindern, sind da eigentlich einer Meinung, dass es wunderbare Sommer immer waren. Sie waren lange da, denn es dauerte von München 2-3 Tage, um da überhaupt hinzukommen, mit Nachtzug nach Berlin und mit zu umsteigen, mit Schiff am Ende. Also es war schon eine kleine Weltreise auch dann. Aber sie blieben dann immer lange und das waren 3 Sommer, wo dann eben die Familie glücklich und zufrieden war und Thomas Mann, und das vielleicht abschließend noch, wenn man das Wort, wenn man das hört, denkt man an Urlaub, das war es nun nicht. Er hatte da ein Arbeitszimmer, übrigens ein relativ kleines, mit einem wunderbaren Blick. Und er hat eben an seinen aktuellen Werken, am Josef-Roman vor allen Dingen, damals in der Zeit auch gearbeitet. Er hat seinen Rhythmus gehabt, vormittags Arbeitszeit, um den herum wurde der Familienurlaub gestaltet.
Ja, danke schön für die, danke schön für diese illustrative Schilderung. Und jetzt will ich auch gleich Herrn Geilus fragen, was ist nach Ihrer Meinung aus Litauen, aus der Landschaft von Nidden in die Werke von Thomas Mann eingeflossen? Gibt es da Momente?
Ja, guten Tag. Das kann ich so nicht. Also es gibt einen ganz konkreten Text, das ist die Rede
Ein Sommerhaus.
Ein Sommerhaus in Nidda. Das war eine Rede für,
wie heißt die Rotaria.
Für die Rotaria, ja, genau. Also da ist die ganze Niddener Landschaft beschrieben. Aus meiner Sicht, also ja, so richtig so, wie ein Tourist seine touristischen Eindrücke beschreibt. Also das ist eigentlich kaum noch ein Thomas Mann-Text in diesem Sinne als literarischer Beitrag. Sonst, na gut, also in Josef und seine Brüder, man spricht darüber, dass er dort also über diese Dünenlandschaft irgendwas reingekommen ist, aber das, wer kann das genau sagen?
Na, also es gibt ja verschiedene Leser, die sich vorstellen können, nachdem sie durch die Dünen bei Nidden gewandert sind und die Szenen in der ägyptischen Wüste bei Josef und seine Brüder lesen, dass sie sagen, aha, Thomas Mann hat hier Erlebnisse verarbeitet. Aber das
ja, genau, das war
gut. Und dann musste aber die Familie Mann ja irgendwie Nidden verlassen. Also das heißt, sie sind nicht mehr 33, nicht mehr zurückgekehrt. Und was hat man mit dem Haus gemacht, nachdem Litauen 1991 wieder unabhängig wurde? Können Sie das kurz skizzieren?
Ja, das ist das Haus ist, glaube ich, irgendwo Mitte der 60er Jahre schon zu einem Thomas-Mann-Haus geworden, zu einem kleinen Museum, schon zur Sowjetzeit, das heißt. Aber nach der Wende wurde das Haus völlig neu renoviert. Und da muss ich gleich sagen, vor allem mit deutschem Geld. Das war die deutsche Unterstützung, die Renovierung, also des Hauses. Das steht jetzt quasi so, wie es zu Thomas Mann Zeiten war. Die Zimmereinteilung, selbst bis zum Möbel, aber das ist eigentlich nicht Originalsachen, sondern nachgemachte, jetzt nach der Wende. Und das ist ein kleines Museum, ein Thomas-Mann-Haus, als Thomas-Mann-Haus, in diesem Sinne ein Museum.
Ja, ja, jetzt muss ich aber noch einmal nachbohren. Ja. Es ist ein Haus und ein Kulturzentrum und das ist, zwar gab es von der deutschen Regierung Geld dazu, aber es gab sehr viel Initiative von den litauischen Intellektuellen. Was haben sich die litauischen Intellektuellen dabei gedacht und inwiefern hat der Name Thomas Manns das beeinflusst?
Ja, ja, also ganz am Anfang in der Wendezeit gab es sogar einige Gruppen von litauischen Intellektuellen, es gab sogar einen kleinen Zwist, wer das jetzt betreuen darf. Im Moment ist das ein Kulturzentrum entstanden und wir machen das Festival jetzt schon 20 Jahre lang. Das hat sich ein bisschen geändert. Ganz am Anfang war es quasi eine Anbetungsstelle für Thomas Mann. Also das würde ich so sagen. Also man hatte vor, also es hat schon in Litauen Intellektuelle gegeben, die Thomas Mann gern lasen. Thomas Mann wurde schon in der Sowjetzeit ins Litauische übersetzt. Der war zugänglich, hat viele Romane von ihm. Und man wollte so ein kleines Altar für Thomas Mann aufbauen und quasi ihn dort feiern, was aus meiner Sicht und das hat sich bestätigt im Laufe der Zeit, das geht nicht so, also jedes Jahr nur Thomas Mann feiern. Was mir vorschwebt und dem Kuratorium vorschwebt, ist ein europäisches Kulturzentrum, eine Begegnungsstelle für europäische Intellektuelle, also nicht nur so provinziell auf Nidden und auf Thomas Mann in Nidden und auf Josef und die schönen Dünen und den Italienblick von dem Hause aus, also das reicht nicht aus, also das ist, ich persönlich, das geht nicht, manchmal geht es gut, manchmal schlimmer beim Festival, ich glaube, Thomas Mann ist wir haben nur zwei Nobelpreisträger die etwas mit Litauen zu tun haben. Das ist Thomas Mann und Czesław Miloš. Eigentlich schaffen wir es nicht. Das sind die zwei großen Fahnen, mit denen wir, wenn wir die Fahnen hochheben, können wir sehr viele große europäische Persönlichkeiten in Litauen haben. Das schaffen wir oft, also ich glaube, das ist litauische Problematik, dass wir viel zu wenig damit mit dieser Fahnen ausnutzen.
Dankeschön, ja.
Mhm. Ich würde das noch ergänzen wollen, das kann sich auch auf Thomas Mann berufen. Ich glaube schon, dass die Schönheit des Ortes, und manche von Ihnen waren ja vielleicht da, auch schon wichtig ist. Die war ja auch für ihn wichtig auch. Die Besonderheit des Ortes, diese Atmosphäre, das hat ihn fasziniert, das hat ihn inspiriert. Aber schon damals in den Jahren, das waren ja nicht irgendwelche Jahre, also zwischen 29 und 32, das waren die Endjahre der Weimarer Republik, eine Zuspitzung der politischen Lage. Die ersten Reichstagswahlen, ich glaube 30, wo Hitler also wirklich massiv Stimmen gewonnen hat, da ist er noch mit der Kutsche auf deutsches Gebiet gefahren, um zu wählen, dann auch Thomas Mann. Und aus seinen ganzen Briefen, auch an Bekannte, an Freunde, merkt man genau, dass er beides immer zusammengebracht hatte. So schreibt er 1932, als es dann mit der Republik zu Ende ging: Es war ein wunderbarer Sommer hier. Es muss wohl ein traumhaftes Wetter gewesen sein. Der schönste Sommer eigentlich, den er erlebt hat in Nidden. Aber er schreibt, wenn nicht nur die deutsche Politik in dieser Zeit gewesen wäre. Das heißt, er hat dann auch Aufsätze geschrieben, die er dann anschließend für die Republik gehalten hat. Das Politische und diese wunderbare Gegend gingen schon zu Thomas Manns Zeiten immer ineinander über. Das war für ihn kein Gegensatz, das, so wie das Leben halt so ist. Das Schöne steht neben dem Schlimmen und so war es auch in Nidden. Und das könnte man von daher durchaus wieder aufgreifen. Wenn man über Thomas Mann etwas tut, dann muss man die Schönheit der Sprache, die Schönheit der Weltsicht, die er hat, immer behandeln, aber gleichzeitig immer das Politische, das Gesellschaftliche, das Philosophische, also die großen Dimensionen, in denen er sich bewegt hat, immer mitdenken. Anders kann man das gar nicht tun.
Ja, natürlich. Also ich will überhaupt nicht die Schönheit von Nidden bestreiten, das ist ja klar. Und ich glaube, gerade deswegen mit dieser Flagge und mit diesem Ort könnte man, ich weiß nicht, welche europäische Kongresse veranstalten.
Bevor wir auf dieser Schiene etwas weiterreden, muss ich mich aber mal kurz als Moderatorin einschalten, nämlich für die von Ihnen im Publikum, die noch nicht in Nidden waren und die noch nicht wissen, was eigentlich ein Thomas-Mann-Festival ist. Und ich muss es Ihnen ganz kurz erklären. Also Nidden ist heute einer der gepflegtesten Urlaubsorte, die man überhaupt in Litauen und auf der kurischen Nährung hat. Und dort findet seit 1997 jedes Jahr zum 16. Juli, nämlich zu dem Tag, an dem die Familie im Jahr 1930 das Haus bezogen hat, eine Kulturwoche statt, die wir Thomas-Mann-Festival getauft haben. Das heißt, es gibt immer ein Thema. Und zu diesem Thema gibt es eine Woche lang jeden Abend Kammermusikkonzerte in der Kirche. Es gibt an den Nachmittagen auf der Terrasse des Thomas-Mann-Hauses literarische Lesungen und Diskussionen. Und das ganze Programm müssen Sie sich ganz strikt zweisprachig vorstellen. Es ist immer Deutsch und Litauisch und es wird immer alles übersetzt und auch das gedruckte Programm ist zweisprachig. Es gibt abends. Es gibt abends Filmabende und es gibt zudem auch noch Ausstellungen. Und zurzeit beschäftigen wir uns mit dem Erbe des Ersten Weltkrieges, wo man sagen könnte, das ist ja nun eigentlich kein tolles Thema für ein Festival, aber es ist wichtig in der Tradition und in der kulturellen Auseinandersetzung. Es ist auch wichtig, um darüber etwas zu lernen. Und unser Festival beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Jahr 1917, also mit der großen Oktoberrevolution. Und wir haben das Motto unseres Festivals dies Jahr getauft, die Büchse der Pandora. Und da steht ein Fragezeichen dahinter. Und wir werden auch Gäste aus Litauen, Polen und Deutschland haben und Russland und werden diese verschiedenen Themen debattieren. Und dazu möchte ich auch sagen, wir haben Gäste aus Litauen, aus Deutschland, aus vielen europäischen Staaten. Wir haben aber auch Gäste aus Russland, aus Weißrussland, aus den anderen baltischen Staaten. Es ist ein sehr europäisches eine Touristenmischung, die dort hinkommt und sich einerseits in dieser schönen Landschaft erholt und andererseits sich aber auch vielen Diskussionen stellt und gemeinsam Kultur auch in der Tradition von Thomas Mann genießt. Und jedes Jahr hat auch Politik Einfluss darauf und viele dieser Debatten sind dann auch politisch. Ja?
Ja, ja, wie gesagt, also wir denken nicht, dass wir unbedingt über Thomas Mann oder reden wollen. Also wir reden über die, ja, was ist Politik? Politik ist unser Leben. Ja, alle Fragen, die wir, und oft ist das, kommt das natürlich auch zur aktuellen internationalen Politik. Also wenn wir zum Beispiel den Ersten Weltkrieg in Betracht ziehen, das ist ja ein politisches, ich weiß nicht, wie das ist in Litauen wenig diskutiert. Die Litauer fühlen sich am Ersten Weltkrieg nicht beteiligt gewesen zu sein, weil es damals den litauischen Staat nicht gab. Die Litauer kämpften während des Ersten Weltkrieges auf beiden Seiten, sowohl auf der russischen als auch auf der deutschen Seite. Das sind politische Themen. Ich glaube, das ist auch richtig so, denn man kann sich schwer vorstellen, also Thomas Mann ist ja selbst ein sehr gutes Beispiel. Das war auch ein Schriftsteller, der eigentlich nichts mit der Politik zu tun haben wollte. Der wurde aber immer für politische Stellungnahmen gezwungen, weil er einfach eine moralische Person war. Und er fühlte sich irgendwie auch für die ganze Welt zuständig, nicht nur für sein Schrifttum. Also in dieser Tradition verstehen wir auch das sogenannte Wortprogramm, wie wir das nennen, im Festival.
Herr Wiskirchen, Sie sind ja auch schon mal vor vielen Jahren Gast auf dem Thomas Mann Festival gewesen. Haben Sie noch Erinnerungen daran?
Ja, die habe ich. Es ist natürlich schon eine Zeit her, und wenn Sie jetzt sagen, es ist noch schöner geworden, müsste man mal wieder hinkommen. Mir ist aufgefallen, dass die Ostsee dort etwas ganz Besonderes ist. Wenn man in Lübeck ist, dann ist man ja an der Ostsee und denkt, man kennt die Ostsee. Wenn man aber nach Nidden gekommen ist, dann weiß man, Ostsee ist nicht gleich Ostsee. Wenn man also vom Haus geht man ungefähr 20, 25 Minuten einmal über die ja sehr schmale Kurische Nehrung durch ein Waldgebiet. Elche haben wir jetzt nur einen gesehen. Damals sah man die viel häufiger, beschreiben die Kinder auch. Und dann kommt man durch den Kiefernwald raus und kommt an die See, und das ist dann doch ein Strand, wie man ihn an unserer deutschen Ostsee schlichtweg nicht kennt. Und man ist einfach vollkommen begeistert, das werde ich also nie vergessen. Und gleichzeitig ist es dann auch sehr stark nach Westen ausgerichtet, wo man hat so das Gefühl, dass man an der Ostsee ist. Das ist das eine. Das andere sind natürlich diese Dünen, vor allem die große Düne. Also das liest man ja immer, Sie haben es gerade erwähnt, ich glaube schon, dass der Josef-Roman davon ein bisschen beeinflusst ist, von dieser endlosen Weite und dem Sand, der um sie herum ist, als der Josef mit seinen Gefährten durch die Wüste wandert. Also das, wenn man dort ist, dann kann man sowas ganz anders beschreiben. Und die Gewaltigkeit dieser Dünen- und Sandlandschaft, die kann man eben auch nur einfach nachempfinden, wenn man dort gewesen ist. Das ist das Schöne auch daran, dass kein Bild, kein Film, kein Digitales, was wir alles heute haben, kann das nicht ersetzen. Man muss es wirklich leibhaftig erlebt haben dann auch. Und das bleibt. Und der Ort selbst, der ja auch Künstlerkolonie war, also ist ein eindrucksvoller Flecken Erde, kann man nur sagen. Und eben diese Doppelheit, dass man auf der einen Seite, ist ja nur ganz schmal die Nährung, dieses Haff hat, an dem ja das Haus von Thomas Mann liegt, dieses ruhige Wasser, wenn man es so sagen will. Und auf der anderen Seite dann eben die Ostsee, die viel unruhiger und wilder ist, also die Doppelheit des Meeres auch. Also viel verschiedene Erlebnisse auf ganz engem, kleinen Raum, also ungeheuer große Eindrücke, und die prägen sich bis heute weiter, ja. Und das Haus vielleicht noch, das wäre auch wichtig. Das Haus ist klein, das finde ich ganz wichtig, gerade wenn man andere Häuser von Thomas Mann kennt und seinen durchaus großbürgerlichen Lebensstil. Das muss man gar nicht beschönigen, das war so. Wobei das damals noch üblicher war. Man hatte Hauspersonal und so weiter. Was man heute immer so abschätzig. Damals, das Bürgertum Anfang des Jahrhunderts, hatte das alles. Dass es eben doch ein Haus ist, was vor allen Dingen gebaut worden ist, um an diesem Ort Ferien machen zu können. Also eine Veranda, weil man draußen sitzen wollte abends, ein überschaubares Wohnzimmer und ganz kleine Zimmer oben, auch das Arbeitszimmer und die Schlafzimmer. Also sehr human, sehr praktisch, gar nicht in Anführungsstrichen großkotzig. Und damals war der Blick noch schöner, heute ist er teilweise zugewachsen eben auch. Und man merkt, das ist ein Haus, was mit der Landschaft arbeitet, was die Landschaft einfach als Kulisse braucht und nur so funktioniert. Er war ja auch nur im Sommer da, wenn man viel draußen sein konnte. Also ein wunderbarer Ort, auch das Haus.
Ja, für diese schöne Schilderung. Ich möchte gleich auf das Stichwort andere Häuser von Thomas Mann zurückkommen, aber ich gehe noch einmal kurz nach Litauen zurück und frage Antanas Gailius, ist dieses Haus heute ein richtiges litauisches Haus geworden? Haben die Litauer das richtig für sich als Bestandteil ihrer Kulturlandschaft angenommen?
Ja und nein, würde ich sagen. Natürlich ist es eine litauische Einrichtung in jeder Hinsicht, also offiziell und inoffiziell. Also andererseits natürlich ist es auch, es hat sich die Romane, also gerade in der Zeit, wo ich noch Thomas Mann übersetzte, ich hätte damals gesagt, ja, die Litauer lesen sehr gerne Thomas Mann. Heute kann ich das so nicht sagen, aber ich glaube, Thomas Mann ist noch immer, gehört zu den deutschen Autoren, die in Litauen gut bekannt sind. Ob er so zum richtigen, ob sein Schaffen, sein Schaffen ist wahrscheinlich schon ein Teil, ein wirklicher Teil der litauischen Kultur. Aber diese Geschichte mit dem Haus, ich würde sagen, es hat sich wenig seit der Zeit geändert, als Thomas Mann da wohnte. Er wusste nichts von Litauen, obwohl er in Litauen lebte. Und er lebte in Litauen, auf der litauischen Seite von Nidden, schreibt aber in diesem Mein Sommerhaus über eine russische Birken und so weiter, so hat wenig Verständnis gehabt, was die Litauer sind. Die Litauer hatten damals von Kaunas aus, von der provisorischen Hauptstadt aus, so sanft versucht, ihn nach Kaunas irgendwie zu holen. Aber das war nicht die litauische Politik, sondern eben wieder die litauischen Intellektuellen, die litauischen Schriftsteller, die so einen vagen Versuch gemacht haben. Daraus ist nie was geworden. Also er ist nie richtig nach Litauen, also in die Hauptstadt gekommen. Die litauischen Politiker, also es hat sich, glaube ich, ich könnte sagen, heute ist die Situation ähnlich. Die Intellektuellen kennen Thomas Mann. Gerade deswegen habe ich am Anfang geklagt, also dass wir diese Fahne viel zu wenig ausnutzen. Aber die Politik, ja, wenn der deutsche Bundespräsident einmal zu Besuch nach Litauen kommt, wird er natürlich nach Nidden geführt, was für das Thomas Mann Kulturzentrum sehr günstig ist. Also dann machen wir auch, also damit können wir auch etwas Werbung machen. Aber sonst glaube ich nicht. Also ich würde sagen, die litauische Politik interessiert sich viel zu wenig für solche Sachen wie Thomas Mann.
Da können wir damit darauf hoffen, dass so ein Appell dann auch etwas tiefer in die Ohren, in die Ohrmuscheln eines Kulturministers, einer Kulturministerin dringt. Wie ist das in Deutschland mit dem Interesse für Thomas Mann und seine Häuser?
Ja, da haben wir eine ganz andere Situation, überraschenderweise, momentan. Ich sagte ja schon, Thomas, man war eben ein notorischer Villenbesitzer. Das hört zu seinem Werk dazu, zu seinem Leben. Das ist nichts Äußerliches. Also wenn man das fortführt, er ist ja weg aus München dann, musste weg aus München 1933, hat dann in Saint-Henri-sur-Mer eine Villa gemietet im Sommer über. Das war aber nur Zwischenstation. Und dann bei Küsnacht, also bei Zürich in Küsnacht, ein großes Haus gehabt. Dann ist das, kommt das Exil in den USA, wo er erst in Princeton gelebt hat, in einem gemieteten Haus, Nachbar war Albert Einstein. Und dann kommt er nach Kalifornien, und das ist ähnlich wie ein bisschen wie Nidden, diese Landschaft, das Licht, die Wärme, all das, auch noch der Josef in der Endphase. Er verliebt sich also in diese Gegend, und auch wieder ähnlich wie in Nidden, er sagt, wir müssen uns hier ein Haus bauen. Das ist 1940, Amerika, der Zweite Weltkrieg lief schon, die Immobiliensituation war schwierig. Auch die amerikanischen Freunde, Gönner, haben also mehr oder weniger abgeraten, aber man entscheidet sich dann doch, ein Haus zu bauen. In Pacific Palisades, das ist ein Vorort von Los Angeles, also heute wohnt Matt Damon, Errol Sanders, Armin Müller-Stahl, also jeden dritten Prominenten, den Sie nennen können, er wohnt jetzt aktuell in diesen 400 Häusern da in Pacific Palisades. Fido Mann hat letzt, als wir uns trafen, erzählt, er war als Kind ja oft da in dem Haus, Thomas Manns Enkel, das gegenüber, das war damals noch unbebaut. Er sagte, da gab es nur den großen Garten, in dem ich spielen durfte. Ich hatte Angst, rauszugehen. Das ging sofort die Zitronenanlagen los und dieses offene Land. Und es gab nur ein Haus gegenüber. Das war Laurence Olivier, der große Schauspieler, das gebaut hat. Und mit dessen Sohn habe ich immer gespielt. Katja mochte den nicht. Er hat immer gesagt, spiel nicht mit dem. Aber da war der Einzige. Also haben wir zusammen gespielt. Zwischen ist es ein Nobelviertel. Und da hat er sich ein Haus gebaut. Und interessant ist eben auch, er baut sich ein Haus, man könnte sagen, im gemäßigten Bauhausstil. Wer das in der Süddeutschen Zeitung vielleicht gelesen hat, da waren einige Bilder jetzt zu sehen von dem leeren Haus. Wenn Sie das Haus so sehen würden, und man würde Ihnen sagen, wer hat da gewohnt? Auf Thomas Mann kämen Sie nicht. Es hat rein gar nichts mit den Häusern, diesen protzigen Villen, die er vorher hatte, zu tun. Es ist ein leichtes, offenes, in die Landschaft sich einfügendes Haus. Also ganz anders als das Haus von Leon Feuchtwanger, was in der Nähe ist, die Villa Aurora, die ist wirklich sehr protzig dagegen, fast ein bisschen wie die Häuser teilweise in Litauen gebaut, mit Säulen und was nicht alles auch. Ja.
Das ist schon vorbei. Kommen Sie wieder.
Gott sei Dank,
die Villa, sagen wir 30% vielleicht noch von diesen Häusern mit Säulen und so weiter, stehen heute leer, weil keiner sie bezahlen, die Wärme kaum bezahlbar ist.
Also er baut sich so ein Haus, auch wieder praktisch, aber größer. Zimmer für alle Kinder, die kamen ja immer, die Familie traf sich da immer, also jedes große Kind, die waren ja 40, 50, trotzdem haben die alle ihr Kinderzimmer da noch, auch in dem Haus. Und was dann überraschend ist, die Möbel, die nimmt er mit, da sind teilweise Lübecker Schränke, die da überhaupt nicht reinpassen. Wenn Sie die Fotos sehen in diesem Haus, die schauen raus, Palmen, der Pazifik ist zu sehen, damals war das noch so, das war ihm wichtig, so wie das Haff zu sehen war, war da das Meer zu sehen. Und da stehen so richtig schwere, alte, deutsche Möbel, die war sein Schreibtisch, das war ihm genauso wichtig auch. Und in diesem Haus hat er dann eben auch das erlebt, was er in Nidden erlebt hat. Einerseits Literatur, er brauchte das, hat da geschrieben, den Dr. Faustus, seine anderen Werke. Und gleichzeitig war das ein eminent politischer Ort. Da waren Adorno, ganz viele Exilanten trafen sich dort. Das war also ein Ort, in dem Literatur, Gesellschaft aufeinander traf. Herr Steinmeier hat so schön in einem Pressetext gesagt, und das ist nicht nur Politikergerede, das Weiße Haus des Exils. Das ist nicht ganz falsch auch. Und 1952, McCarthy, ein Turnaround in den USA, Roosevelt war gestorben, den Präsidenten, den Thomas Mann schätzte, er war zweimal bei ihm im Weißen Haus eingeladen, das war sein Amerika, er war amerikanischer Staatsbürger geworden. Aber dann gibt es eine so massive ein bisschen das, was heute passiert. Amerika first, Isolationismus, Kalter Krieg, Überwachung, auch Thomas Mann wurde überwacht, sodass er mit 77 Jahren, also ja doch in einem hohen Alter, 52, sagte, wir geben das Haus auf, wir verkaufen es, nicht gut verkauft damals, ziehen zurück nach Europa, wieder in die Schweiz, mit dem Gedanken eben, das hat er auch dann zum Ausdruck gebracht, in europäischer Erde begraben zu sein und nicht in dieser amerikanischen Erde. Das war ihm dann wichtig auch. Und dann hat das Haus ein Mensch gekauft, der es jetzt gerade vor einem halben Jahr verkauft hat. Das ist auch wichtig. Er hat einige Änderungen vorgenommen in dem Haus, aber ziemlich marginal. Es muss jetzt saniert werden, aber es ist im Grunde in der Grundstruktur fast so wie früher. Es gibt nur eine Änderung. Thomas Mann hatte sein Arbeitszimmer im Erdgeschoss am großen Wohnzimmer angebaut und zwischen dem Arbeitszimmer und dem Wohnzimmer war ein eigener Flur mit einer eigenen Treppe, die in das Schlafzimmer von ihm ging, was oberhalb des Arbeitszimmers war. Sehr praktisch, wenn ihm irgendwas zu viel war bei den vielen Gesellschaften, dann konnte er den Raum verlassen, freundlich grüßend und konnte hinten hochgehen und war für sich dann auch. Das hat man geändert gehabt. Alles andere ist so geblieben. Und dann gab es die Debatte, soll die Bundesrepublik das Haus kaufen? Und das war überraschend auch, denke ich, dass man sehr schnell sich entschieden hat, das zu tun. Immerhin 15 Millionen Dollar, Euro, plus nochmal Kosten für die Herrichtung. Also im Bundeshaushalt sind, glaube ich, jetzt 30 Millionen Euro bereitgestellt. Und die Debatte, die es gab, ihr müsst mal in die Puschen kommen, ihr müsst was tun, die war auch nur eine Scheindebatte, denn die ganze Zeit über hat man schon verhandelt. Nur mit amerikanischen Maklern sollte man nicht über die Zeitung verhandeln, sondern das wäre fürs Geschäft schlecht geworden. Deswegen konnten die nicht sagen, halt, ihr braucht uns hier nicht drängen, wir sind schon lange im Gespräch, wir wollen das Haus haben, sondern man hat den Preis eben noch ein bisschen runtergehandelt. Das fand ich doch positiv, dass alle Politiker, die meisten Parteien, gesagt haben, das Haus müssen wir erwerben auch. Und was ich auch sinnvoll fand, ist, dass die Diskussion, die jetzt geführt wird, eben in die Richtung geht, die Sie gerade genannt haben. Es gibt die Villa Aurora, ein Stipendienprogramm mit Künstlern. Es gibt die Villa Massimo in Rom, das hat Deutschland genug. Sondern es soll ein transatlantischer Debattenort im Geiste Thomas Manns werden. Das war schon das Ziel, bevor Trump an die Regierung kam. Der wird jetzt noch nötiger sein, denke ich auch. Es sollen Intellektuelle von Rang dort für 3 bis 6 oder 9 Monate leben können. Es ist so groß, das Anwesen. Es sind etwa 4 oder 5, die das gleichzeitig tun können. Die werden von einem Beirat, einer Jury ausgewählt. Das können Leute unterschiedlicher Nationalität, das vor allen Dingen unterschiedlicher Professionalität, Politikwissenschaft, Soziologen, Philosophen, Literaturwissenschaftler, vielleicht auch Politiker und sonst wie sein, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie das Verhältnis zwischen Europa und den USA künftig aussehen kann. Zusammen mit dem Goethe-Institut, was es dort gibt, dem Getty Research Institute, es gibt ja in Kalifornien eine große intellektuelle Szene. Und das kann ich mir gut vorstellen. Was nicht passieren wird, das ist der Unterschied zu Nidden, dass es große Veranstaltungen dort geben wird. In den USA gibt es ein System, dass die Anwohner große Rechte haben. Diese Anwohnergemeinschaft der 400 Villenbesitzer in Pacific Palisades hat große Befürchtungen, dass dort zu viele Menschen kommen. Also mehr als 50, 60 gleichzeitig, das ist schon im Vertrag enthalten, dürfen da nie sein. Also es wäre wahrscheinlich große Veranstaltung, aber anders sein, man wird abends im Garten dann stehen können und im Sinne Thomas Manns dort sein. Aber wenn das so käme, denke ich, wäre das sicher wichtig, weil das auch etwas gewesen wäre, was Thomas Mann gefreut hätte, dass man in seinem Sinne eben den Geist und die Politik zusammenbringt und auf hohem Niveau die aktuellen Fragen der Zeit, um die hat er sich auch immer gekümmert, diskutiert, nicht in dieser Schnelllebigkeit, in dieser Hast, die es oft im politischen Bereich haben muss, hat, sondern eben auf angemessene Art und Weise auch. Und das soll im nächsten Jahr losgehen.
Ja, vielen Dank, Herr Wiskirchen. Das ist ja eine tolle Perspektive, die Sie uns da auf der Schiene an Thomas Mann eröffnen, ein transatlantischer Begegnungsort, wo vielleicht auch neue Essays und neue Bücher entstehen. Macht Sie das vielleicht für Nidden ein bisschen neidisch, oder?
Ja, natürlich. Also ich mir gerade Eigentlich ist das gerade das, was mir für Nidden immer vorgeschwebt hat und vorschwebt bis jetzt. Also ich möchte sowas in Nidden haben. Was im Hause selbst geht es nicht, also natürlich, es geht, das ist schon jetzt ist seit langem ein Museum und das kann man nicht also einfach als Arbeitsräume für Intellektuelle, aber ich möchte schon, also man könnte in Nidden ein extra Haus bauen, also oder was weiß ich, also ein, aber vielleicht auch nicht unbedingt dieselbe Richtung, denn als ich überhaupt darüber nachgedacht hatte, kam mir immer beim Papst Johannes Paulus II., der hatte ja diese Sommergespräche von Intellektuellen in seiner Sommerresidenz da gehabt. Also sowas würde mir eher vorschweben, also so eine Woche, zwei Wochen, also maximal zwei Wochen, das ist schon lange her, also wo auch, aber auch diese die Möglichkeit zum Gespräch zwischen den Leuten aus verschiedenen Ländern Europas. Aber ich kann nur den deutschen Staat gratulieren, dass sie das Haus gekauft haben. Also bis, ich glaube, noch vor so 10 oder 15 Jahren war es nur das Thomas-Mann-Haus in Nidden, was in öffentlicher Hand und nicht in privater Hand war. Also neben dem Buddenbrock-Haus also natürlich.
Ja, es gab ja schon mal Debatten, ob man sowas tun sollte, weil es sollte schon mal verkauft werden, was da nicht passiert ist. Und es war, glaube ich, vor 12, 15 Jahren. Und da war niemand bereit, das zu tun. Also wir haben da auch eine Änderung in der Situation. Und wir haben vielleicht auch einen Punkt, der wurde in Berlin bei einem kleinen Workshop, als es darum ging, was kann man in diesem Haus in Kalifornien machen. Da wurde schon diskutiert, dass damit ja auch, und das würde ich auch für Nidden dann vielleicht als Möglichkeit sehen, dass es ja so eine Art Netzwerk der Mannhäuser auch gibt. So wie die Goethe-Institute ja weltweit für die deutsche Kultur stehen. Es gibt das Haus in Nidden, es gibt das Haus in Bad Tölz, es gibt das Haus in Lübeck, es gibt ein großes Literaturarchiv mit dem Nachlass der Kinder in München. Es gibt jetzt das Haus in Pacific Palisades, es gibt das Thomas-Mann-Archiv und Haus in Sammlung in Zürich. Also es gibt schon überall in Europa und jetzt muss man sagen auf der Welt Häuser. Und da wurde auch darüber diskutiert, nur erstmal ansatzweise, dass man es schaffen müsse, diese Häuser irgendwie in einem Gespräch miteinander zu vernetzen. Und das kann ja dann auch in dem Sinne sein, dass, ich sag mal, leider muss jetzt Pacific Palisades eben diesen transatlantischen Dialog als ein zentrales Thema nehmen, unter schwierigsten Bedingungen, denn der ist, sagen gerade die Kalifornier, wie wichtig das aktuell ist, weil man sich eigentlich mehr auf sich selbst zurückzieht in den USA, dann braucht es gerade einen solchen Ort, so einen Impuls von außen. Und ich vermute mal, das Haus in Nidden liegt da geografisch an einer völlig anderen Wegscheide oder Grenze, dass dort andere Fragen, die aber meiner Ansicht nach genauso wichtig für die aktuelle Zeit sind, im Sinne Thomas Manns verhandelt werden könnten.
Ja, also ich glaube, ich kann schon jetzt im Namen des Kuratoriums eine Idee von so einer Vernetzung nur begrüßen, obwohl ich das mit Kuratorium nicht besprochen habe, aber ich habe schon mein Bauchgefühl, wie was die literarische Seite dazu sagen könnte. Und natürlich ist die politische Situation ganz anders. Also wir stehen, das Thomas-Mann-Haus steht so 5-6 Kilometer entfernt von der russischen Grenze. Und für die Litauer ist natürlich Russland jetzt der Unruhestifter Nummer eins, wenn Sie wollen.
Ja, ich würde aber sagen, um dass man überhaupt heute von einem Netzwerk von Thomas-Mann-Häusern reden kann, ist zu einem kleinen Teil ja auch der Verdienst der Arbeit, die in Nidda geleistet worden ist, wo man also seit 1995, 96 die Arbeit in dem Kulturzentrum unterhält, wo man jährlich viele Veranstaltungen durchführt, und auch das Thomas Mann Kulturfestival hält und mehrere deutsche Bundespräsidenten und andere Politiker sind dort zu Veranstaltungen gewesen und ich kann sagen, dass der ehemalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier und heutige Bundespräsident ja auch schon das Thomas-Mann-Festival eröffnet hat und sehr genaue Vorstellungen von NIDA hat und insofern ist das ja auch ein Beitrag für die europäische Kulturlandschaft und eben für ein hoffentlich entstehendes Netzwerk von Thomas-Mann-Häusern, was aber eben einerseits die Absicht hat, ein Treffpunkt für Intellektuelle zu sein, aber eben Nidden wird weiterhin ein Treffpunkt auch der kulturell Interessierten, der Kulturtouristen sein. Und in dem Sinne möchte ich Sie alle herzlich für diesen Sommer einladen. Antanas, möchtest du noch was zum Programm sagen?
Das Programm habe ich jetzt nicht bei der Hand. Also ich kann nur sagen, dass natürlich das Jahr 1917 aus unserer literarischen Perspektive, eigentlich, ich glaube, dass das Jahr 1917 wäre auch für die deutsche Geschichte wichtig, denn es gab dann, ich denke jetzt zum Beispiel an die bayerische sozialistische Ritterrepublik oder irgendwas so ähnliches. Das hat auch für Deutschland eine Rolle gespielt. Für uns war das Jahr, das einerseits, wenn wir haben auch noch diskutiert mit Ruth und im Kuratorium, ob wir, wenn wir das Unterthema Büchse der Pandora nennen, müssen wir ein Fragezeichen dahinter stellen oder einfach schreiben. Also ich wäre schon, also eher für einfach ohne Fragezeichen. Das ist keine. Aber andererseits muss man doch ja auch verstehen, ohne diese Revolution oder diesen Staatsumbruch in Russland gäbe es vielleicht auch die Litauische Republik nicht. Das ist auch ein. Also dieses Jahr ist sehr wichtig für Litauen. Und es wird natürlich einen litauischen Vortrag geben, es wird einen deutschen Vortrag geben, es wird in diesem Fall auch einen russischen Vortrag geben, zwar bestimmt nicht von einem offiziellen Vertreter von Russland, sondern eher von den Dissidenten, das ist Konstantin von Eggert, der schreibt sich noch immer mit von, was mir als Germanisten so wohltut. Der kommt also irgendwo aus dem deutschen Adel, aus der alten Zarenzeiten. Das sind die Vorträge, also zu Konzerten kann ich, also die Konzerte sind immer schön, also kann ich wenig sagen, ich kenne jetzt die konkreten Konzerte nicht.
Ja, dazu kann ich nur sagen, das steht alles im Internet oder www.mann.lt. Aber jetzt möchte ich erst noch Herrn Wiskirchen fragen, weil ich jetzt nochmal auf das Haus in Tölz zurückkomme, was ja auch also ein Punkt in dem Netzwerk der Mannhäuser wäre. Was hat die Thomas-Mann-Gesellschaft in diesem Jahr in Tölz vor?
Ja, das ist auch eine Koinzidenz. Die Stadt Bad Tölz entdeckt jetzt dieses Haus auch. Das scheint irgendwie Mannhäuser-Konjunktur zu haben. Feiert ein etwas vielleicht ein bisschen skurriles Jubiläum. 1917, also dasselbe Jahr wie in Nidden, hat Thomas Mann dieses Haus verkauft als Kriegsanleihe. Und das nimmt man zum Anlass, 100 Jahre Mannhaus in Bad Tölz ein großes Thomas-Mann-Jahr zu machen. Und ist jetzt schon erscheinen viele Presseartikel. Es geht Ende April mit einer Vortragsreihe über die großen Romane Thomas Manns los. Es gibt Führungen, es gibt ganz viele andere Dinge. Und am Ende des Jahres macht die Thomas-Mann-Gesellschaft im September eine große Tagung mit aber auch einem großen Fest im Garten des Hauses über die frühen Erzählungen und frühen Texte Thomas Manns in München, die zu der Zeit, als er dort in Bayern lebte, entstanden sind, mit internationalen Referenten aus Brasilien, Italien, den USA und Deutschland auch. Und das ist ein Programm, was für die Mitglieder gemacht wird, aber was öffentlich ist. Und das wird ab nächste Woche auch im Internet stehen, auch in Bad Tölz auf unserer Seite. Und das ist auch eine wunderbare Gegend, Bad Tölz. Also ich kann nur jedem, der da in Bayern irgendwie in der Gegend ist, dann mal sagen, schauen Sie mal rein ins Internet. Da lernt man Thomas Mann auch auf eine ganz andere Art und Weise kennen, als Sie das vielleicht bisher erlebt haben auch. Aber letztlich ist es wieder ein Beispiel dafür, dass diese Vernetzung Sinn macht. Und es ist auch ein Beispiel für das, was Sie eben erwähnten, dass sie auf zwei Spuren stattfinden muss. Ich denke, einmal auf der politischen, gesellschaftlichen, philosophischen, intellektuellen, das ist man einem Thomas Mann schuldig. Aber alle diese Orte, und da hat er immer drauf geachtet, sind natürlich auch touristisch, wenn man da hinfährt, wunderbare Orte. Von daher kann man das auch immer erleben. Ob Sie nun nach Zürich fahren, was eine wunderbare Stadt ist, München sowieso auch, Nidden, Bad Tölz, Lübeck ist wunderbar, Pacific Palisades, der Pazifik auch. Also all diese Orte sind eben auch als Erlebnisorte wunderbar. Von daher gibt es immer zwei Gründe hinzufahren. Das ist immer gut.
Ja, ich kann noch ergänzen, dass Thomas Mann ja nicht nur einen besonderen Geschmack hatte, was Orte anging und geografische Lagen. Er hatte ja auch einen besonderen, ausgeprägten Musikgeschmack. Er hat ja in jedem Haus, das er bezogen hat, ja auch Musik gehört. In Nitten hatte er ein großes Grammophon und ein batteriegetriebenes Radio. In Pacific Palisades wird er auch Radio gehört haben. Und es gab auch Hauskonzerte, wenn nicht von den eigenen Kindern, dann von Freunden. Und das war auch eine Verbindung dazu, um Kammermusik in unser Festival einzubinden. Und wir werden in diesem Jahr viele vergessene Kompositionen russischer Kammermusik hören, aber eben auch Streichquartette von Beethoven unter anderem. Konstantin von Eckert wurde schon als Referent erwähnt. Wir werden auch Olga Tokarczuk aus Polen da haben, eine Schriftstellerin, eine sehr streitbare Schriftstellerin, die auch in Deutschland nicht unbekannt ist. Und Manfred Flücke wird uns zum Jahrestag des Thomas-Mann-Hauses etwas über das Jahrhundert der Manns erzählen und dann werden wir auch sehr ausgesuchte Ausstellungen haben. Erstmal möchte ich meinen Referenten hier danken, dass sie gekommen sind und ihre Überlegungen zu Thomas Mann, den Netzwerken der Politik und der Verbindung von Politik und Literatur Ihnen dargelegt haben. Und dann möchte ich Sie alle herzlich einladen, im Sommer nach Nitten zu kommen. Für Interessierte finden sich auch hier noch Flyer mit Reiseangeboten, falls jemand noch nicht weiß, wie man nach Nitten kommen sollte. Und dann wünsche ich uns allen viel Elan bei der Umsetzung der nächsten Schritte für ein Netzwerk der Thomas-Mann-Häuser. Vielen herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.